This is Malcolm Duck, and you're listening to Radio Golf Show.
Guten Abend, meine Damen und Herren, Frank Förster, Radio Golfschau. Jedes Mal, wenn Gäste in die Sendung zurückkehren, ist es eine Bestätigung für unsere Arbeit und das macht uns stolz. Heute heißen wir willkommen einen dreifachen Golfschau All-Star. Petra Himmel, Gründerin von Golf Sustainable, ist bei uns zum dritten Mal. Und meine Damen und Herren, es gibt wirklich nicht viele, die dreimal hier waren. Aber die dreimal hier waren, das sind die richtigen großen Namen. Heinz Fehring, Jeff Martin, Rick Sessinghaus und Ted Long und wie sie alle heißen. Also vielen Dank, dass du heute hier bist, Petra. Es freut uns sehr.
Vielen, vielen Dank. Ui, die Einführung ist ja gleich, wie soll ich sagen, die macht mir fast so ein bisschen Angst.
Aber nein.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich es zum dritten Mal mit dem Nachhaltigkeitsthema bei dir in dem Podcast geschafft habe.
Genau, und ein größerer Dank zurück an dich, dass du unsere Einladung annimmst, denn dieses Thema braucht diese Aufmerksamkeit. Ja, denn Petra ist eine Frau, die das Golfspiel wirklich verändert. Du veränderst das Golfspiel. Und du spielst eine Vorreiterrolle, und ich sag's mal ganz vorsichtig, und ich weiß, wie du darüber denkst, das Golfspiel zukunftssicher zu machen. Und wir hatten uns schon einige Male darüber unterhalten, das Spiel braucht das ja nicht. Das Spiel
eigentlich ist ja nicht
zukunftssicher. Es sind vielleicht die Golfer, die nicht zukunftssicher sind. Aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Du bist gerade zurückgekommen von der Golf Course Superintendents Association of America Messe. Und da hast du geschrieben, und da würde ich gerne anfangen, ein paar Highlights dafür. Und zwar, wo habe ich es denn? Hier habe ich es. Es ging um, dass oberflächlich eigentlich alles in Ordnung ist im Golfsport. Membership, viel neue Mitglieder, dem Golf geht's gut, aber du hast auch sofort den großen Elefanten in Washington erwähnt, der jetzt da sitzt, und Nachhaltigkeit, Klimaschutz und alles wirklich zerpflückt, Donald Trump. Er ist ja nicht nur Präsident, der das jetzt macht mit der Welt, sondern er ist ja leider auch ein Posterboy für den Golfsport.
Ja, tatsächlich war das eine ganz interessante Recherchereise. Also ich war insgesamt 10 Tage in Kalifornien, nicht nur für die Messe, sondern weil ich das Thema Wasser ein bisschen genauer untersuchen wollte. Ich habe angefangen im Norden von San Diego, 1,5 Stunden südlich von Los Angeles in Monarchs Beach. Das ist eine Golfanlage, die von Froome gemanagt wird und die zu diesen Golfanlagen gehört, die diese Drought-Programme gerade umsetzen, wo also eben versucht wird, Wasser dadurch zu sparen, dass einfach Spielflächen aus dem Betrieb genommen werden. Und dann bin ich weitergezogen, bin nach Torrey Pines gegangen, habe mir da die Wasserversorgung angeschaut, dann die Public Courses in San Diego, auch in tatsächlich in Palm Springs, in der Wüste mit den 121 Golfplätzen. Und dann war ich eben bei der GCSAA-Konferenz und habe da auch ein Wasserseminar, einen Wassertag der USGA belegt, wo ich eine Menge gelernt habe über Wasser. Und das war eine wirklich ganz interessante Geschichte, vor allen Dingen deswegen, weil es atmosphärisch unheimlich interessant war. Ich bin jeden Morgen sehr früh aufgestanden wegen der Zeitverschiebung und das Erste, was mir entgegengeschallt ist auf CNN, war immer der neueste Report von den jüngsten Taten von Donald Trump. Damit ging der Tag praktisch schon so los. Und dann bin ich auf diese Messe gegangen oder in diese Golfanlagen. Und man muss sagen, dass die Golfbranche in Amerika eigentlich als relativ konservativ gilt. Obwohl Kalifornien ja eher so in die demokratische Ecke geht, aber die Golfbranche, wie gesagt, eigentlich eher konservativ. Und dann gibt es einfach so ein paar Themen, wo es schon wirkliches Konfliktpotenzial gibt. Also ein Thema ist zum Beispiel die Beschäftigung von Mexikanern oder latinoamerikanischem Personal. Und wenn man da bei der GCSAA nachfragt, wie viele Personen das sind, dann gibt es erstmal gar keine konkreten Zahlen oder niemand will die Zahlen wirklich rausgeben. Also ich habe bei der National Golf Foundation ungefähr fünfmal nachgefragt, die ja die Zahlen eigentlich erhebt, und dann heißt es zuerst, ja, wir haben Zahlen, und wenn man dann aber fünfmal nachgefragt hat, dann hat man sie immer noch nicht. Tatsächlich ist es so, dass wohl über 50% der Angestellten eben Mexikaner oder Latinoamerikaner sind, und deswegen hat die Branche da jetzt einfach, stellt sich einfach die Frage, was man jetzt macht, wenn die teilweise deportiert werden oder illegal da sind. Das war so eins der Themen, was da im Raum hing, ja. Und eigentlich spricht niemand über Trump oder will auch niemand über Trump sprechen. Aber irgendwie ist er halt immer sehr präsent in jedem Gespräch, auch wenn es um Wasser geht oder um Umweltregularien. Die EPA ist ja letztendlich auch für die Golfanlagen zuständig, weil sie die ganzen Pflanzenschutzmittel regelt. Und ja, da gibt es dann natürlich auch Diskussionen von universitären Mitarbeitern, die sagen, okay, wir wollen eigentlich beim Pflanzenschutz runter. Und dann auf der anderen Seite Golfplatzbetreibern, die sagen, na super, wir können weiter alles draufhauen, was es gibt. Also ganz interessante Themen
Ja.
eigentlich.
Ja, der Golfsport in den USA ist halt sehr konservativ. Nicht nur von den Golfern und den Mitgliedern in den Country Clubs. Das fängt mit den Pros auf der PGA Tour an, wo 98% für Trump gewählt haben, sage ich mal. Ja, das sind ja alles Republikaner, obwohl nicht alle Republikaner so sind wie Trump. Aber diese Superintendents sind ja
Head Greenkeeper.
Head Greenkeepers. Und ohne Greenkeepers gibt es kein Golf. Richtig?
Ja, ganz wesentlich. Also ich würde sagen, dass die Superintendents und Head Greenkeeper wahrscheinlich der wesentlichste Anteil von Golf sind, weil wir ja immer unterschätzen, wie wichtig die Qualität des Golfplatzes ist. Und am Ende ist das eben der Fachmann und dessen Expertise dafür ganz wesentlich ist. Und ich muss sagen, ich habe da ganz viele Superintendents getroffen, die eben auch von außerhalb der USA gekommen sind. Also in meinem Wasserseminar war zum Beispiel der Verantwortliche der ganzen Plätze von Abu Dhabi. Dann hatte ich einen Japaner neben mir, einen Chinesen. Das war sehr, sehr international besetzt, ja. Natürlich die überwiegende Mehrheit Amerikaner, aber ich habe auch Chul Nunez von Monterrey getroffen, ein paar Portugiesen. Also es war doch einiges los, und ja, gab unglaublich viele Seminare, Kongresse. Also für jemanden, der an Weiterbildung interessiert ist, würde ich sagen, genauso wie Harrogate, die BTMI, eigentlich ein Muss. Da muss man eigentlich hin.
Hast du ein paar Deutsche da getroffen?
Tatsächlich habe ich von den Firmen natürlich einige Deutsche getroffen. Husqvarna war da, Rainbird war jemand da, Sommerfeld habe ich getroffen. Dann aus dem wissenschaftlichen Bereich, jetzt von der Uni Osnabrück habe ich noch jemanden getroffen. Aber aus dem Greenkeeping-Bereich jetzt niemanden, wobei das jetzt nicht bedeuten muss, dass niemand da war. Aber ich habe jetzt
Ja,
einfach niemanden
aber es ist
gesehen.
ja eine riesige Show.
Ja, 11.000 Leute waren
Ja,
da.
also es ist, man denkt hier eine Greenkeepers-Messe oder sowas, nicht? Dann denkt man,
Ja, eigentlich ist es die größte Turfgrass-Messe. Also es geht tatsächlich nicht nur um
was?
Golfplätze, sondern generell um Turfgrass. Also rein theoretisch dann eben auch um Fußballplätze und generell um Rasen.
Ja, du hast die Qualität der Golfplätze erwähnt. Und ich denke, da sind wir Golfer, wir normalen Golfer, ein Problem. Denn wir gehen auf unseren Golfplatz und erwarten, dass die Plätze in dem Zustand sind, den wir auf dem Fernsehen sehen. Jetzt, wo Augusta wieder kommt, wir denken, dass die Fairways perfekt sein müssen, dass das Rough perfekt sein muss, dass das Wasser blau sein muss und so weiter. Erwarten wir. Egal, ob wir 75, 85, 120 schießen. Richtig? Du hast auf deinem Blog eine tolle Geschichte geschrieben über Pinehurst No. 2.
Ja.
Und wie Coren Crenshaw da den Redesign gemacht haben und wie sie auf einem Platz wie Pinehurst in North Carolina, wo es wirklich nicht oft regnet, wenn es regnet, regnet es viel, aber es ist im Süden der Vereinigten Staaten, in North Carolina, wie die es geschafft haben, den Wasserverbrauch zu halbieren.
Ja, also Pinehurst war für die USA so ein ganz wichtiger Vorreiter bei diesem Re-Turf-Programm, was jetzt eben auch, wie ich gesagt habe, in Monarchs Beach läuft und auf ganz vielen Golfplätzen. Das wird zum Teil sogar staatlich gefördert. Da geht es einfach darum, dass man zuerst untersucht mit einer kleinen App der USGA, wo die Golfer eigentlich mehrheitlich hinschlagen und dann die wirklichen Spielfelder identifiziert und dann die Flächen rausnimmt, die nicht wirklich im Spiel sind und dadurch regionale Bepflanzung ersetzt. Und diese regionale Bepflanzung wird dann natürlich auch nicht bewässert. Außerdem hat dann Pinehurst natürlich die komplette Irrigation, die ganze Bewässerungsanlage optimiert, ist dann auch beim Bewässerungsansatz einfach runtergegangen und hat gesagt, wir müssen diese Spielqualität vielleicht auch gar nicht auf dieses dunkelgrün und softer Untergrund halten, sondern wir nähern uns mehr diesem Hard- und Running-Golfplatz an. Und auf die Art und Weise ist man mit dem Wasserverbrauch ganz drastisch runtergekommen und liefert trotzdem noch Top-Qualität. Wobei man natürlich sagen muss, dass Pinehurst Number Two jetzt auch mit einem durchschnittlichen oder selbst einem erstklassigen deutschen Golfplatz faktisch nichts zu tun hat von der finanziellen Ausstattung oder nur sehr wenig. Ich muss aber sagen, ich war letzte Woche in Chantilly in Frankreich. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Es gehört zu den Top 5 Anlagen in Frankreich. Dieses Jahr auch Austragungsort der Team-Europameisterschaft, war mehrfach Austragungsort der French Open. Und die haben 36 Löcher plus einen Kurzplatz und die haben letztes Jahr 35.000 Kubikmeter Wasser für alle Löcher gebraucht. Wir haben reichlich Golfplätze in Deutschland, die für einen Golfplatz deutlich mehr Wasser brauchen. Und das, finde ich, ist ein exzellentes Beispiel für eine Golfanlage, die es schafft, mit sehr geringen Ressourcen einen sehr hohen Qualitätsstandard zu erreichen, der nicht so hoch ist wie in Pinehurst, wo man schon auch mal ein Unkraut akzeptieren muss und nicht perfekte Fairways, wo man aber einfach so ein Greenkeeping hinkriegt, wie wir es in Deutschland auch hinkriegen könnten und wo man ein sehr ähnliches Klima hat. Also das ist im Norden von Paris, das entspricht vielen Bereichen von Deutschland, würde ich sagen.
Warum benutzen wir so viel Wasser in Deutschland?
Ich glaube, man kann es auch nicht verallgemeinern. Also es gibt auch bei uns Golfanlagen, die sehr wenig, mit sehr wenig Wasser auskommen. Mhm. Also Großensee bei Hamburg fällt mir da zum Beispiel ein. Auch der Frankfurter Golfclub zum Beispiel ist da wirklich sehr restriktiv beim Wassereinsatz. Also es gibt schon wirklich einige, die da viel machen. Auch St. Leonroth hat das komplett reduziert, Raffbewässerung komplett rausgenommen. Aber wenn man mit den Golfanlagen redet, dann gibt es eben immer noch erstmal gibt es einen unfassbaren Investitionsstau bei ganz vielen Golfanlagen. Die meisten haben einfach alte Bewässerungsanlagen. Und mit 360-Grad-Regnern, die einfach völlig ineffizient bewässern. Was ganz viel Wasser kostet. Das ist schon mal das Erste. Wo dann zum Teil eben auch Flächen beregnet werden, die einfach überhaupt nicht beregnet werden müssen. Dann, und wo einfach dann auch sowas wie ein Bewässerungsaudit zum Beispiel. Also internationale Anlagen machen einfach ein Bewässerungsaudit, wo genau festgestellt wird, wo so eine Bewässerungsanlage hakt und wo man die optimieren kann. Das kostet ein paar tausend Euro, aber der Benefit ist natürlich riesig, ja. Sowas wird eigentlich bei uns nur ganz selten gemacht. Und dann stoßen die Golfanlagen natürlich schon auch an die Erwartungshaltung des Golfers. Also viele Golfer glauben eben auch immer noch, dass es grüner sein muss, als es tatsächlich sein muss. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, dass da die Empfindung inzwischen doch deutlich anders geworden ist. Also mein Eindruck ist schon, dass der deutsche Golfer inzwischen in weiten Bereichen weiß, dass auch so ein nicht ganz grünes Gras auch immer noch also gut spielbar sein kann, wenn es gut gepflegt ist.
Ja, du hattest auch mal die tolle Geschichte erzählt, irgendwo in Norddeutschland, wo du einen Vortrag gehalten hast über Wasser und irgendwelche älteren Mitglieder haben sich da bisschen
Ja,
angegriffen gefühlt. Hat sich das verbessert?
ich glaube schon. Also bei dem Wasserthema habe ich wirklich den Eindruck, dass da auch so die Kommunikationsarbeit von den Clubs, von den ganzen Verbänden schon relativ viel gebracht hat und viele Golfer da jetzt doch schon deutlich sensibler sind, ja. Also ich glaube, was viel schwieriger ist im Moment, ist so diese Flächenreduktion. Also es gibt ja auch immer mehr Golfclubs, die versuchen, mehr Raffbereiche zu entwickeln, auch wirklich in Regionen, die wirklich nicht im Spiel sind und die aber dann immer wieder auf wirklich zornige Mitglieder stoßen, die einen Drive oder ein Eisen 60 Meter aus der Richtung hauen und sich dann darüber aufregen, dass sie den Ball nicht ad hoc finden. Und das ist natürlich schon wirklich ein Problem.
Das ist es. Yale University und Columbia University publizieren den Environmental Performance Index, wo sie Länder, EPI, wo sie Länder ranken in terms of environmental performance. Deutschland ist dort von 2020, wo sie auf dem 10. Platz, wo wir auf dem 10. Platz waren, auf den 3. Platz aufgestiegen, 2024, ja. Was ja eine gute Sache ist. USA 35. Platz, Russland 83. Platz, Türkei 143. Platz, China 156., Indien 176. von 180. Wenn es einen Environmental Performance Index für Golfplätze gäbe, wer wäre dort der Spitzenreiter?
Ja, ich glaube Dänemark.
Dänemark.
Ganz sicher. Also, was heißt ganz sicher, aber zumindest in meiner Me nach meiner Meinung ziemlich sicher. Also die Dänen haben einfach auch bedingt durch sehr strikte Regularien von staatlicher Seite sehr viele nachhaltige Ansätze entwickelt, von Pflanzenschutzmittel über Education-Programme, erneuerbare Energien, also da tut sich wirklich eine ganze Menge. Und man muss sagen, die stoßen natürlich auch im Golfsport auf eine Bevölkerung, die insgesamt für das Thema sehr viel übrig hat. Ja, also das ist auch so die Öffnung des Golfsports, so für jedermann spielt eine große Rolle. Die Positionierung des Golfsports so in der kompletten Gemeinschaft ist da ein großes Thema, das sich Golfsport da wirklich als relativ offen gibt. Also ich habe so eine Recherchereise nach Dänemark letztes Jahr gemacht, um mir das auch genau vor Ort anzugucken. Pflanzenschutzmitteleinsatz ist wirklich sehr, sehr gering. Also das wäre, glaube ich, mein Favorit.
Okay. Wo wäre Deutschland? In welchem Bereich?
Also ich denke schon im oberen Bereich. Frankreich ist noch sehr gut aufgestellt, die Schweiz ist auch noch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber Deutschland macht schon auch eine ganze Menge.
Würde Europa besser dastehen als die Amerikaner zum
Ja,
Beispiel?
das auf jeden Fall. Also das ist, also ich glaube eigentlich nicht, dass man in Amerika von einem wirklich nachhaltigen Sport sprechen kann. Aus dem einfachen Grund, weil der Pflanzenschutzmitteleinsatz einfach wirklich riesig ist. Es gibt auch eine Studie, die gar nicht so alt ist, wo Golfplätze in UK, Amerika und dann eben Europa verglichen worden sind. Da waren die Dänen mit Abstand führend, was den geringsten Einsatz anbelangt. Und Amerika war halt Lichtjahre entfernt, auch von UK, und UK dann wieder etwas schlechter als der Rest von Europa. Also Pflanzenschutzmitteleinsatz viel höher, Wassereinsatz viel höher. Also in Kalifornien habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, dass das durchschnittliche Wasserbudget einer 18-Löcher-Golfanlage pro Jahr zwischen 600.000 und 1 Million Dollar liegt.
Wow.
Und das ist eben zum Teil sogar recyceltes Wasser, aber so viel wird da eben einfach für Wasser ausgegeben. Dann kann man sich ausrechnen. Also auf dem amerikanischen Golfplatz, je nachdem, wo der liegt, sind auch 600.000 Kubikmeter im Jahr durchaus machbar.
Aber Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Da kann ich sofort verstehen, dass die Amerikaner da nicht am Ball sind. Und du hast erwähnt, dass es in Dänemark Regularien gibt von der Regierung und so weiter. Wenn man über Nachhaltigkeit im Golf nachdenkt, welche Rolle spielt da die Regierung und in unserem Fall die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die Verbände, der DGV, die Clubs und die Golfer selber. Wenn ich mir die Seite der USGA oder die Seite von der Royal and Ancient angucke und da über Nachhaltigkeit lese und mir die Seite vom DGV angucke über Nachhaltigkeit, sieht man da schon Unterschiede.
Ja, also ich glaube, das Erste, was man da anmerken muss, ist, dass kein Verband oder keine Organisation im Golf überhaupt eine Durchsetzungsmöglichkeiten hat. Das bedeutet, weder die USGA hat ja wirklich eine tolle Website und tolle Fortbildungsmöglichkeiten, aber ehrlich gesagt, jetzt auf dieser Messe hatte ich gerade beim Thema Wasser und auch beim Thema Pflanzenschutz so ein bisschen den Eindruck, dass die Referenten zum Teil so ein bisschen wie die Propheten in der Wüste waren. Also vieles davon ist absolut schlüssig, aber umgesetzt wird es dann trotzdem nicht. Oder vieles davon nicht. Und auch beim A&A ist es ja zum Beispiel so, da gibt es dieses Strategie Golf Course 2030, wo die nationalen Verbände aufgefordert sind, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Und wenn man da mal genauer hinschaut, wer das schon gemacht hat, dann ist es eben auch nur ein Teil aller europäischen Verbände. Das größte Problem ist, dass die Verbände weder zum Beispiel ein Datenmonitoring verpflichtend machen können, noch irgendwelche, da sind sie am Ende immer auf die Nationen, auf die Regierungen angewiesen, ja. Beim Deutschen Golfverband ist es so, der befindet sich ja gerade in einem sogenannten Beteiligungsprozess für eine Nachhaltigkeitsstrategie, weil er beschlossen hat, die Nachhaltigkeitsstrategie, die er gerade entwickelt, durch die Einbindung möglichst vieler, ja, Gruppen, anderen Verbände oder auch normaler Golfer zu erreichen. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Prozess. Und der wird jetzt bis zum Verbandstag schon mal so erste Ergebnisse bringen. Der Deutsche Golfverband ist natürlich aufgefordert, was zu machen, weil er der zweitgrößte Verband in Europa ist, Kontinentaleuropa einfach riesig und natürlich da in dem Bereich schon unbedingt nachlegen muss. Aber ich glaube, bedingt durch die Tatsache, dass es jetzt die Mitgliedsgebührenerhöhung gegeben hat, besteht ja jetzt auch die Möglichkeit, im Deutschen Golfverband diesen Bereich Umweltpersonell etwas aufzurüsten, sodass da auch mehr Ressourcen vorhanden sind, um das Thema zu verfolgen. Und am Ende ist es aber auch beim Deutschen Golfverband so, der Deutsche Golfverband hat eigentlich auch nur ganz begrenzte Möglichkeiten, seine Mitglieder zu irgendwas zu verpflichten. Ja, also wenn wir über zum Beispiel Datenmonitoring bei Wasser sprechen, dann ist es einfach sehr schwierig, den Golfanlagen zu sagen, wir möchten jetzt eure Wasserdaten wissen, damit wir überhaupt mal nach außen richtig kommunizieren können, wie viel Wasser wir wirklich verbrauchen können. Am Ende sitzt die Golfanlage immer auf ihren Daten, bis sie von ihrer Kommune oder ihrem Landkreis dazu verpflichtet wird, sie zu veröffentlichen.
Okay. Was kann ein Golfclub tun, um nachhaltig zu agieren?
Eine ganze Menge, glaube
Ja,
ich.
das glaube ich auch.
Also, ich glaube,
Wo
das
würden die
erste,
anfangen?
ja, ich glaube, das erste wäre sicherlich erstmal auf der Führungsebene so einen kleinen Workshop zu machen und sich zu überlegen, wie sieht das Zukunftsbild meiner Golfanlage für die nächsten 25 Jahre aus? Und wenn man sich da zusammensetzt, und mal überlegt, wie man nachhaltig wirtschaftet, also so, dass man wirklich auch ökonomisch gut überlebt, weiterhin attraktiv für die Gesellschaft in der Umgebung ist und dann noch mit den zunehmend knapper werdenden Ressourcen, also ich spreche hier über Sand, über Energie, über Wasser, gut auskommt, dann landet man ganz schnell bei all diesen Nachhaltigkeitsthemen, weil die eben eine zunehmend größere Rolle spielen, erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn sich ein Club da, eine Clubführung erstmal darüber Gedanken macht und dann ein Konzept entwickelt, dann wird sie wahrscheinlich auch ganz schnell begreifen, dass es Sinn macht, bei jeder Entscheidung, die ein Vorstand trifft, diesen Nachhaltigkeitsaspekt mitzudenken. Und daraus entwickeln sich dann eben ganz viele kleinere Projekte, ja. Wenn ich darüber nachdenke, wie meine Energieautarkie in 20 Jahren aussehen soll oder ob ich in 20 Jahren oder schon in 10 oder in 5 Jahren wasserautark sein will, dann ergibt sich daraus eben einfach eine Planung unter Umständen für einen Speicherteich, ja. Und dann kann ich natürlich bei Turnieren, wenn es ans das Thema CO2 geht, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich halt beim nächsten Mannschaftsbus dann vielleicht einen Elektrobus anschaffe oder ob ich Fahrgemeinschaften präferiere bei Turnierfahrten von Mannschaften und so weiter und so fort. Ja, also es gibt dann ganz viele Möglichkeiten, auch ganz viele kleine Möglichkeiten. Ja, wieso stelle ich nicht an jedem dritten Loch mal einen Wassercontainer auf, damit die Leute in Zukunft ihre Flaschen selbst nachfüllen können. Da muss ich natürlich einen Ausgleich für die Gastronomie schaffen, aber das ist in der Regel auch gut machbar.
Ja, das habe ich gelesen von dir. Das finde ich eine super Idee. Denn in Amerika gibt es schon seit, das erste Mal, als ich da war, in den 70er Jahren, überall diese Water Fountains, wo man,
Ja.
jetzt laufen sie alle mit ihren eigenen Wasserflaschen rum, wenn sie zum Edeka laufen, damit sie ja keinen Durst kriegen. Wenn jetzt ein Golfclub entscheidet, ich will meine Bewässerungsanlage, meine Beregnungsanlage auf den neuesten Stand bringen. Das kostet ja Geld.
Ja, aber es ist, glaube ich, so, wenn man rechtzeitig damit einsteigt und sich jedes Jahr kleinere Bereiche vornimmt. Also wenn man zum Beispiel Regner permanent jedes Jahr austauscht, immer jedes Jahr von zwei Löchern oder drei Löchern, dann bin ich halt in 6 Jahren durch. Oder wenn ich die Pumpen immer wieder anschaue, ja, und dann die Leitungssysteme und da kontinuierlich dranbleibe, dann ist es eigentlich gut machbar. Das Problem, was wir in Deutschland haben, das erzählen auch die Vertreter von den Beregnungsfirmen immer wieder, ist, dass das jahrelang überhaupt nicht angeguckt wird oder notdürftig repariert wird und dann endet natürlich der Club irgendwann vor einer völlig maroden, überalterten Anlage, wo einfach gar nichts mehr passt, von der Pumpe bis zum letzten Regner. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ist eine halbe Million bei einer Beregnungsanlage ganz schnell zusammen für 18 Löcher. Dann kommen urplötzlich riesige Beträge auf die Mitglieder zu und die belasten das Budget dann natürlich unheimlich, ja. Und das ist einfach ein Problem. Also ich kann dann nur dazu raten, generell, wie gesagt, erstmal vielleicht so ein Audit zu machen und dann sich das von einem Fachmann genau anschauen zu lassen und dann wirklich sukzessive daran dran zu bleiben. Das ist so eine Ausgabe, die man ungern tätigt, weil die ist natürlich nicht so sichtbar wie ein neuer Sonnenschirm auf der Terrasse oder eine tolle Parkbank, aber wahrscheinlich mindestens genauso sinnvoll, wenn nicht sinnvoller.
Für die großen Investitionen gibt es da Unterstützung von den Landesverbänden oder vom DGV für Golfclubs?
Also es gibt keine finanzielle Unterstützung. Der DGV arbeitet aber gerade an einem Projekt, das nennt sich Fördermittelmanagement und wird meines Wissens 2025 eine Fördermittelberatung aufsetzen in Zusammenarbeit mit einigen Fördermittelberatern, an die sich die Clubs dann wenden können und die das Thema dann für sie in die Hand nehmen. Es ist auch so, dass zum Beispiel im Thema Robotic Mowing gibt es Zuschüsse. Und da weiß ich zum Beispiel von Husqvarna, dass die auch mit einem Fördermittelberater, Simpac heißen die, glaube ich, zusammenarbeiten. Und wenn jetzt ein Club an die herantritt, dann leiten die den sofort weiter und der sucht dann die Fördermittel für die Clubs aus. Also da gibt es auf jeden Fall Fördermittel. Das Gleiche ist natürlich bei Solaranlagen der Fall. Und Clubs, die da jetzt schon Fragen haben, können sich meines Wissens auch jetzt schon an den DGV wenden. Es gibt dann außerdem noch Zuschüsse von den Landessportverbänden. Das ist dann oft unterschiedlich für eingetragene Vereine und Betreiberanlagen. Das wissen aber in der Regel dann die also die Landesgolfverbände. Das ist ein bisschen eine fisselige Arbeit, aber ich glaube, es rentiert sich auf jeden Fall für jeden Club, erstmal bei seinem Landesgolfverband nachzufragen. Und sich dann auch nochmal beim DGV bei der Abteilung Umwelt zu melden und wenn es jetzt sofort sein muss oder sonst dann im Laufe des Jahres auf das Fördermittelberatungsangebot zu warten.
Du hast gerade Husqvarna erwähnt. Ich meine, ich kenne ihn noch. Der kurze Typ auf dem Gymnasium hatte immer eine Husqvarna Enduro. Aber welche Rolle spielt denn jetzt KI in der Zukunft des Golfplatzes und Drohnen zum Beispiel?
Ja, ich glaube, eine ganze Menge. Also es war sehr interessant bei der Messe in San Diego. Es gab einen richtig großen Bereich nur für Drohnen, zum Beispiel am hinteren Teil der Messe. Und da gab es auch täglich Vorführungen. Und da war auch das Interesse sehr, sehr hoch, weil zum Beispiel gerade im Bereich der Bewässerung werden Drohnen zunehmend eingesetzt. Und das war auch die Aussage der USGA-Wissenschaftler, dass gerade eigentlich relativ einfache Drohnen da komplizierten Satellitenaufnahmen oder vorzuziehen sind, weil die auf eine relativ preisgünstige Art und Weise sehr verlässliche Daten zum Thema Feuchtigkeit liefern können. Also in dem Bereich hat sich, glaube ich, tut sich, glaube ich, eine ganze Menge. Dann natürlich auch bei den kleinen autonomen Robotern, da ist die KI-Entwicklung auch sehr groß. Also es gibt ja jetzt im nächsten Jahr meines Wissens dann auch von Husqvarna bereits einen Roboter, der auch den vielbeschworenen Igel erkennt. Also
Super, finde ich super. Ja.
ja, aber natürlich nicht nur den Igel, sondern auch
Alles, was lebt.
alles mögliche andere. Also eigentlich geht es da letztendlich um Bilderkennung. Und wenn man das Thema Bilderkennung weiterdenkt, dann geht es natürlich auch einfach darum, auf lange Sicht Unkräuter zu erkennen. Also wenn der Roboter in der Lage ist, ein Unkraut zu identifizieren, dann könnte er auf lange Sicht vielleicht auch das Unkraut dann entweder entfernen oder vielleicht mit dem nötigen Pflanzenschutzmittel versehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen in dem Bereich. Das ist, glaube ich, sehr spannend, was sich da tut. Also da kommt sicherlich noch sehr viel Positives auf die
Ja, man
Golfbranche
sollte sich
zu.
auf die positiven Sachen der KI konzentrieren. Und das geht ja ruckzuck, nicht? Die Geschichte mit den Igel finde ich super. Und das ist ja nicht jetzt für einen Golfplatz erfunden worden, dieser Roboter. Der wird halt auch nur auf Golfplätzen benutzt, nicht?
Ja, nee, nee, der Igel ist natürlich in jedem, also die Stadt Köln zum Beispiel hat ja autonome Meer, meines Wissens im Nachtbetrieb komplett verboten, um eben diesen Igelschutz zu gewährleisten oder um diesen Schutz von Kleintieren zu gewährleisten. Und deswegen betrifft es natürlich jeden Hausgarten ganz genauso. Also wenn ich oder mein Nachbar einen Roboter nachts laufen lassen würde, dann kommen dem unter Umständen auch alle möglichen Kleintiere in die Fänge, ja. Insofern ist sicherlich der Markt der Hausgärten und der Parkanlagen um ein Vielfaches größer als der der Golfplätze.
Das ist er. Andere kleine Sachen, ich meine, du hast erwähnt mit den Mannschaftsbus, vielleicht einen E-Bus kaufen und so weiter. Ladesäulen für E-Autos auf Golfplätzen. Hast du in Kalifornien gesehen, auf Golfplätzen oder in Paris jetzt, mit Frankreich, dass das auch mehr wird? Ich meine, in Deutschland gibt es ja jetzt einige Clubs, die da richtig investieren.
Also ich bin ja selbst der beharrliche Fahrer eines E-Autos und seit ja etwas über 3 Jahren, und tatsächlich bekomme ich nächste Woche auch ein neues E-Auto. Ich habe also wieder eins bestellt und habe da so ziemlich alle Tücken mitgemacht und bin immer noch überzeugt davon. In Frankreich jetzt, in dem Golfclub Chantilly, wo ich jetzt war, sind letzte Woche gerade 6 neue Säulen installiert worden. Ich habe sie leider noch nicht ausprobieren können. In Deutschland, finde ich, gibt es inzwischen auch eine ganze Menge Golfanlagen, die E-Säulen haben. In Italien habe ich zum Beispiel einen Garda-Golf auch schon geladen. Ich bin mit dem E-Auto bis zur Open gefahren in Großbritannien. Ich gebe zu, dass ich eine Menge Stopps machen musste, weil mein jetziges Auto nur irgendwie 440 Kilometer fährt. Und ich musste jetzt im Januar auch feststellen, dass es dann eben bei Kälte auch noch drastisch nachlässt. Also das nächste fährt jetzt irgendwie 580, also komme ich dann ein bisschen schneller vom Fleck. Aber es funktioniert. Und zum Beispiel St. Andrews, der Links Trust, bietet auch mehrere E-Ladestationen auf seiner Anlage an. Also ich glaube, man kann wirklich ausreichend Ladestationen bei Golfanlagen finden. Und ich finde auch, dass es ein super Angebot ist. Wobei es natürlich für die Golfanlagen auch ein Kostenaufwand ist. Aber es gibt Golfanlagen wie zum Beispiel Mainz, die ja wirklich eine ganze Batterie von Ladesäulen da stehen haben. Oder den Bergkramer Hof in München, der jetzt auch Schnellladesäulen direkt neben der Autobahn anbietet, wo eben auch viele Nichtgolfer zum Laden rausfahren und dann zwischendrin einen Kaffee auf der Golfanlage trinken.
Und vielleicht Golfer werden. Das ist eine super
Zum
Synergie.
Beispiel.
Ja.
Oder zumindest erkennen, dass die Golfanlage gar nicht so schlimm ist, wie sie immer gedacht haben.
Ja. Artificial Turf, Kunstrasen. Ist das ein
Ja.
Thema, wo zum Beispiel alle Tees auf einem 18-Loch-Golfplatz Kunstrasen werden sollen oder werden könnten in der Zukunft?
Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt brutal vom Bedarf der einzelnen Anlage ab. Also was sicherlich kaum Sinn macht, ist ein kompletter Golfplatz in Artificial Turf. Und zwar deswegen, weil das Argument, dass der weniger Wasser benutzt, einfach nicht zutrifft. Also es gibt Untersuchungen oder Studien zum Wasserbedarf von Artificial Turf. Und Kunstrasen braucht bei Wärme sehr, sehr viel Wasser zur Kühlung. Und deswegen, weil sich das Plastik einfach sehr stark erhitzt.
Ja, man
Und
sieht ja
deswegen,
beim
es gibt in
Fußball.
Frankreich einen 18 Löcher. Ja, genau. Also man muss es unbedingt wässern dann, ja. Deswegen wird Kunstrasen ja meistens eingesetzt, wenn es um vereinzelt Tees geht, zum Beispiel, die in besonders schattigen Positionen liegen, die dann in der Pflege einfach sehr kompliziert sind, oder zum Beispiel in Spielbereichen, die man im Winter stark nutzen will, die man sonst einfach sehr, sehr schlecht pflegen kann. Dann eben ja bei vereinzelten Grüns, die dann auch im Winterspielbereich dann drankommen. Also ich glaube, dieses Artificial Turf hat sicherlich seine Daseinsberechtigung und wird auch immer wieder zum Einsatz kommen. Aber großflächig ist es einfach auch ein Problem, weil wir da auf das Mikroplastik-Thema stoßen. Am Ende ist Artificial Turf einfach Plastik. Und also das hat so sein Für und Wider, ja.
Wie sieht dein Golfplatz und dein Golfclub in 25 Jahren aus?
Oh,
Hallo.
das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass mein Golfclub in 25 Jahren immer noch so viele Kinder und Jugendliche hat wie jetzt. Also ich bin ja im Münchner Golfclub, der zum Glück ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche hat, was ich super finde. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Dann hoffe ich, dass mein Golfclub der Zukunft wirklich ein ganz offener Golfclub ist, wo es Wanderwege dazwischen gibt, wo Radlfahrer fahren können. Das ist auch jetzt schon so, wo auch Nicht-Golfer noch viel mehr in der Gastronomie aufschlagen, als es jetzt der Fall ist und wo es einfach wirklich keine Berührungsängste zwischen Golfern und Nicht-Golfern gibt. Und dann hoffe ich eigentlich, dass es in meinem Golfclub der Zukunft viel weniger Plastik gibt als jetzt, weil das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich daran denke, wenn wir Mannschaften alle zu diesen DGL-Spieltagen oder zu deutschen Mannschaftsmeisterschaften oder so ausrücken, dann ist es ja wirklich immer gruselig, wenn wir da alle diese 1,5 Liter Lidl oder Aldi Flaschenbatterien an der 1 und an der 10 deponieren und das dann alles dann am Schluss einsammeln und dann kommen noch irgendwie Hunderte oder Tausende Riegelverpackungen an einem Wochenende zusammen. Also dieses Plastikthema ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich hoffe dann, dass in 25 Jahren vielleicht auch die Industrie das Golfballproblem zumindest zu einem erheblichen Teil gelöst hat, weil das muss man ja ganz ehrlich sagen, ist das größte Plastikproblem des Golfsports, ist einfach der Golfball, der nicht verrottet und ausschließlich aus Plastik besteht und auf Nimmerwiedersehen in der Erde oder im Wasser verschwindet und ja, da einfach bleibt.
Ja, wir hatten ja mit dem Lukas von Tomorrow Golf, Lukas Perstorfer, auch der diese Tomorrow Golf, diese Golfbälle macht. Und Donald Trump hat als einer seiner ersten Amtsentscheidungen ja wieder die Plastikstrohhalme zurückgebracht, offiziell.
Ja, genau.
Wie sieht dein Golfplatz der Zukunft aus? Immer
Ja,
noch
also ich glaube, mein
Löcher,
Golfplatz der
immer
Zukunft.
noch 7000 Meter lang.
Nein, ich glaube, wahrscheinlich einfach kürzer, aber ein bisschen raffinierter. Also ich habe selber mal ein Interview mit Marcel Siem gemacht, der gesagt hat, er hätte es gerne wieder strategischer, so dass nicht nur der Drive so viel zählt, sondern auch so ein bisschen das gute Eisen. Und ich selber bin ja ein totaler Fan von wirklich kurzen, raffinierten Par 4s oder auch sehr kurzen Par 3s, die unter Umständen extrem schwierig sein können, je nachdem, wie gut die Grüns sind. Also ich glaube, dass in dem Bereich ganz viel gemacht werden kann, indem man einfach Grüns wieder anspruchsvoller macht, die grüne Umgebung ein bisschen aufwertet, mehr Spielstrategie ins reinbringt, Bäume strategisch setzt, Raff-Bereiche einfügt. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob die 18 Löcher am Ende das Maß aller Dinge sind oder ob wir vielleicht in 30 Jahren sagen, okay, die 12-Löcher-Runde ist es. Könnte gut sein, dass es nicht mehr die 18 Löcher sind. Ansonsten bin ich persönlich schon einfach ein Fan dieser Spielweise Hard und Running, weil die einfach sehr ressourcenschonend ist. Braucht man wenig Wasser. Kennen wir alle von den Linkskurses. Und man muss ehrlich sagen, vielleicht muss man sich die auch nochmal genau anschauen und überlegen, wieso so ein Linkskurs einfach seit 100 Jahren besteht und sowohl wirtschaftlich überlebt hat als auch in der Pflege. Irgendwas machen die erkennbar richtig. Und vielleicht kann man sich da eine Menge abschauen, um das auf andere Plätze anzuwenden.
Ja, ich meine, der Golfsport hat ja eine einzigartige Beziehung zur Natur, die kein anderer Sport hat.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und ich denke, dann ist es auch unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass künftige Generationen das Spiel so genießen, wie es heute Millionen von uns genießen, nicht? Das gehört dazu. Speziell, und Es erinnert mich an England. Es gibt einen Golfplatz in London im Richmond Park. Gab es früher, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Und der war im Richmond Park, im Süden von London, also innerhalb der Stadt. Und da war ein Golfplatz, da sind Straßen durch, da sind Leute spazieren gegangen, da liefen Rehe und Hirsche rum. Es war also wirklich diese Offenheit, von der du gesprochen hast. Und das kommt ja vielleicht auch, weil was hier in Deutschland öffentliche Schwimmbäder sind, ja, wo in jeder Kleinstadt für 50, 100 Millionen neue Schwimmbäder gebaut werden mit Kletterwand und so weiter. Das sind ja auf der Insel in England und in Schottland die öffentlichen Golfplätze.
Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, dass gerade in England, auch London, wirkliche Diskussion um dieses Thema Land Use bei Golfplätzen hat, weil es eben schon auch eine ganze Menge Golfanlagen gibt, die eben nicht so geöffnet sind
Ja.
und das dicke Eisentor am Eingang haben,
Auf jeden
ja,
Fall.
und deren Existenz wird ja zunehmend in Frage gestellt, und deswegen glaube ich, ist es für Golfanlagen, wenn wir über Zukunftssicherung sprechen, dann wird es für Golfanlagen zunehmend darum gehen, zu erklären, wie ihre Fläche sinnvoll für die Gemeinschaft genutzt wird. Wir hatten jetzt letzte Woche in Deutschland da so einen Fall, wo durch die Presse eine Studie aus Jülich gewandert ist, wo darüber diskutiert wurde, dass Golfanlagen genauso viel Fläche in Deutschland verbrauchen, wie wir sie eigentlich für Solarparks
Ja.
benötigen würden. Also unabhängig davon, dass die Studie leider von völlig falschen Parametern ausgegangen ist, weil sie die komplette Golfplatzfläche als Spielfläche berechnet hat, sieht man daran, dass diese Frage, wird hier eine relativ große Fläche wirklich sinnvoll genutzt, schon jetzt auch bei uns gestellt wird. Also in anderen Ländern ist die durchaus schon verbreiteter als bei uns, aber darauf muss man sich schon einstellen. Man muss als Golfplatz darauf gefasst sein, dass man in Zukunft argumentieren muss, wieso man 70 Hektar für Golfspieler bereitstellt oder ob es nicht vielleicht möglich ist, einen Teil der 70 Hektar auch noch für andere Beschäftigungsform zu nutzen, ja.
Oder man könnte den Menschen einfach erklären, warum Golf so wichtig ist und so gut ist, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Entwicklung von Menschen und Freundschaften und Charakterstärke und so weiter. Du hast gesagt, du wünschst dir, dass dein Golfplatz in 25 Jahren genauso voll ist mit Kindern wie heute. Und da muss man halt die Entscheidung treffen, baut man diese Clubs und diese Plätze für die alten Leute oder für die jungen Leute? Das ist die
Ja,
große Frage.
wahrscheinlich gibt es auch den Kompromiss, dass man sie für beide baut, weil wir ja eine zunehmend alternde Gesellschaft sind. Also insofern glaube ich, hat der Golfsport gerade auch als Sport, der ja von vielen Älteren noch ausgeübt werden kann, absolut eine Existenzberechtigung. Ja, aber witzigerweise hatte ich vorgestern ein Gespräch mit einer Dame aus England, die da gerade einen Sustainability Award von SDRI gewonnen haben, und die haben im Umfeld von Liverpool eine Anlage in Betrieb genommen, auf der älteste städtische Golfplatz Englands lag. Und der war völlig, hat jedes Jahr eine Viertelmillion Pfund Miese gemacht, war kaum besucht, und es war eine Katastrophe. Und die haben jetzt dann ein öffentliches Café hingebaut, Kinderspielplätze machen, alle möglichen Workshops und alles mögliche andere. Und die hat gesagt, die Leute entdecken jetzt den Golfplatz und den Golfsport für sich, weil sie wegen anderen Dingen dahin kommen, und die Argumentation praktisch umgedreht, ja. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil man kann Nicht-Golfer natürlich auch zum Golf durch andere Geschichten locken. Wenn da vielleicht eine Minigolfanlage ist oder so eine
Fußball,
Erlebnis
Golf,
Golfanlage oder Fußballgolf, dann kommt vielleicht auch darüber einer zum Golf. Oder vielleicht ist da ein schickes Café oder ein Beachvolleyballplatz. Oder jetzt habe ich heute bei Golf Business Insider gelesen, dass in England jetzt eben und in Spanien ganz viele Golfanlagen darüber nachdenken, Paddle Courts neben die Golfanlagen zu bauen, weil Paddle eben eine Sportart ist, die extreme Wachstumsraten hat und man sich da dann eben auch einen zusätzlichen Anreiz verspricht. Also das sind natürlich schon auch Sachen, die vielleicht dazu führen können, dass Golfanlagen nachhaltig besser wirtschaften können.
Ja, diese Verbindung zwischen Trendsportarten und dem alten Golf, das ist ja super spannend, nicht?
Naja, schön wäre es natürlich, wenn wir Golf auch als Trendsportart erkennen würden.
Natürlich, aber ich glaube, ein Trend wollen wir nicht sein. Wir wollen nur, dass der Trend wieder ein bisschen nach oben geht, in die richtige, also nicht nur nach oben vom Wachstum her, sondern auch von Fortschritt und Erfolg. Kommunikation. Ich meine, wir leben ja immer noch mit diesem Image, besonders in Deutschland, dass Golf der Sport für die Reichen ist und so weiter und keiner will, dass da neue reinkommen und so weiter. Und wir hatten ja auch die Diskussion oder ich hatte die Diskussion mit dem Vorsitzenden von der Grünen Jugend, die da Golfplätze, da die Löcher zu betoniert haben und alles so ein Zeug. Dieses Image. Was können wir Golfer tun, um Nicht-Golfern zu vermitteln, dass Golf nachhaltig sein kann?
Ich glaube, das erste ist Transparenz. Also eines der größten Argumente gegen Golf ist immer die Wasserverwendung. Und es ist einfach extrem schwierig, dagegen zu argumentieren, wenn Golfanlagen ihre Wasserdaten gar nicht publizieren oder transparent machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich mit diesen Angriffspunkten ja, gelassen und auch souverän umgeht. Und die meisten Golfanlagen haben da ja auch gar nichts zu verbergen und können das erklären. Und ich habe aber immer den Eindruck, dass sie sehr, sehr ungern mit diesen, viele sehr ungern mit diesen Daten rausrücken. Und das, glaube ich, würde schon helfen, wenn man da einfach mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen würde. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ohne Daten wird man niemanden überzeugen können, weder bei einer Behörde noch bei einer Zeitung. Wenn man was beweisen will, wenn man ein Argument widerlegen will, dann braucht man immer die Daten dazu. Und diese Daten fehlen uns in Deutschland an ganz vielen Stellen.
Ja, und warum sind die so geheimnisvoll mit den Daten? Ich meine, kann ich da
Naja, es
Spekulationen
gibt
erlauben, oder?
einfach anders zum Beispiel als in Dänemark, wo die Daten verpflichtend abgegeben werden müssen, oder auch in Frankreich, wo inzwischen Wasserdaten erhoben werden, ist es eben bei uns so, dass die Golfanlagen zwar ihre Wasserdaten den regionalen Behörden abliefern müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, gab es zum Beispiel, glaube ich, eine Landtagsanfrage zum Thema Wasserverbrauch. Ich glaube, es war in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist dann auch sofort eine Liste veröffentlicht worden nach so und so vielen Wochen, wo sämtliche Golfanlagen mit ihrem Wasserverbrauch aufgelistet worden sind. Aber das war natürlich quasi eine zwangsweise Veröffentlichung der Daten. Aber wenn ich jetzt heute beim Nordrhein-Westfälischen Golfverband anfrage, wie der Durchschnittswert des Wasserverbrauchs einer Golfanlage in Nordrhein-Westfalen ist, dann werde ich keine Antwort bekommen, weil der Verband die Daten nicht hat. Und der Bayerische Golfverband zum Beispiel hat sich jetzt wirklich bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen und hat bei seinen Golfanlagen um eine anonymisierte Abgabe der Daten gebeten. Und ist da auf großen Widerstand gestoßen, was mir persönlich wirklich völlig unklar ist, weil wenn ich einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser habe, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen,
Genau.
diese Daten anonymisiert abzuliefern. Aber das war wirklich eine sehr schwierige Aktion für den Bayerischen Golfverband. Und man muss ja immer sehen, dass wenn eben so ein Verband dann mit einem Umweltministerium spricht oder mit einem Innenministerium oder den Behörden, die die Regularien aufstellen, dann tut man sich natürlich hart, wenn man sagt, wir reduzieren den Wasserverbrauch und kann es nicht belegen.
Ja. Ja, spannend. Es ist immer super spannend. Wie oft warst du auf Augusta?
25 Mal.
25 Mal. Wann warst du das letzte Mal da?
Oh, tatsächlich ist es jetzt schon eine Weile her. Ich war, glaube ich, das letzte Mal im letzten Jahr vor Corona da.
Aha.
Corona, während Corona war das Pressezentrum, ich weiß gar nicht, da gab es, glaube ich, gar keine Akkreditierung im ersten Corona-Jahr und im letzten Jahr davor war ich zum letzten Mal da. Und jetzt habe ich auch gar keine Veranlassung mehr hinzufahren, weil ich ja Großveranstaltungen eigentlich nur noch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt suche und Augusta National da, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht so wirklich relevant ist.
Aber du schaffst.
Außer wenn es um das Thema soziale Nachhaltigkeit geht. Da muss ich sagen, ist Augusta National, glaube ich, wirklich stark, weil man nicht unterschätzen darf, wie viel dieser Club wirklich für diese Community in dieser Stadt macht. Also die haben sich unheimlich engagiert, als es um diese ganzen Überflutungsopfer in Georgia und in South Carolina ging. Dann waren die sofort an erster Stelle dabei. Die haben jetzt erst wieder eine riesen Aktion gemacht, als es um Lebensmittel ging. Also wenn es um das Thema soziale Nachhaltigkeit geht, da macht Augusta National tatsächlich sehr viel. Aber wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit sprechen, da glaube ich, gibt es eindeutig noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Du schaust aber bestimmt im Fernsehen, die meiste.
Ich schaue mir das immer ganz gerne an, ja.
Und ich weiß, dein Mann ist Golfplatzdesigner.
Ja.
Und da wird ja bestimmt dann da auch am Sonntagabend auf der Couch, wenn da die letzte Runde läuft, ein bisschen so geplaudert, wie sich der Platz verändert hat in den letzten
Ja.
25 Jahren. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also mein Mann war ja auch schon vor Ort. Ich selber habe den Platz ja auch zweimal gespielt. Und der Platz ist halt einfach immer länger geworden. Dann ist dieses Second Cut eingeführt worden. Man muss ja immer nur die Bernhard Langer Interviews hören. Dann hört man ja, dass es eigentlich vorrangig inzwischen ein Längenwettbewerb geworden ist, wobei man immer noch sagen muss, dass sich ja letztendlich in Augusta immer wahnsinnig viel auf den Grüns entscheidet. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich mir das dann immer wieder anschaue und ich es immer wieder interessant finde, weil da am Ende auf den Grüns so viel schief gehen kann. Ja, das ist schon immer wieder faszinierend. Ja, wenn die Leute dann zu aggressiv spielen und eine Pin attackieren, die man eigentlich nicht attackieren darf, und dann einfach eine Führung abgeben. Das sind schon immer ganz gute Geschichten, die da passieren.
Ja, Bernhard spielt ja auch dieses Jahr, glaube ich, seine letzte komplette
Ja, genau.
Teilnahme da. Ich meine, wer hätte in den 80er Jahren gedacht, Anfang den 80er Jahren, dass Bernhard Langer 2025 noch competitive bei Augusta spielen würde? Das ist schon
Ja,
eine Sache.
das ist einfach eine sensationelle Geschichte, ja.
Sensationelle Sache,
Also
sensationelle Sache.
große Klasse, ja.
Es ist. Petra, wir wollen irgendwann mal ein Gespräch führen mit einem Menschen, der Nachhaltigkeit groß schreibt, der mit Golf gar nichts zu tun haben, und wir werden versuchen, ihm zu erklären, wie Golf nachhaltig sein kann und dann auch vielleicht hoffentlich lernen, was wir als Golfer machen können, um mehr nachhaltig zu sein. Es geht, und du, wie du gesagt hast, es gibt so viele Möglichkeiten, von den Eco-Schuhen bis zu den Klamotten, bis zu Lukas hat jetzt diese Kaffee-Tees und so weiter. Ich meine, das sind vielleicht Kaffee-Tees.
Ja,
Ich meine,
genau.
okay, von Plastik-Tees zu Holz-Tees, wer jetzt noch Plastik-Tees benutzt, der sollte erstmal überhaupt nicht mehr kommen dürfen.
Ja.
Ja, und vielleicht geht das ein bisschen dann zu weit mit solchen Kaffee-Tees. Aber wenn sich jeder eine Sache.
Nein, aber die Kaffeetees sind zum Beispiel eigentlich eine gute Sache.
Finde ich auch. Aber ich
Die
meine.
Kaffeetees finde ich persönlich eigentlich wirklich gut.
Ja, benutzt du die?
Ich habe die tatsächlich im Bag und ich
Ja.
muss sagen, also All for Golf verkauft sie ja auch. Es gibt sie auch in Deutschland
Ja.
und ich bin da
Riechen die
eigentlich
nach
ganz
Kaffee?
happy mit.
Riechen die nach Kaffee?
Also ich habe jetzt noch nicht dran gerochen, ehrlich gesagt.
Die werden.
Also wenn, dann riechen sie auf jeden Fall nicht so stark, dass man es erkennen würde.
Ich denke, du wirst bei der nächsten Runde mal an so einem Tee riechen können.
Aber sie sind auf jeden Fall auch bei Nässe einsatzfähig, weil ich habe auch schon solche Tees getestet, die dann bei Feuchtigkeit so vor sich hin waberten und sich so allmählich in Luft auflösten oder in einen Matsch auflösten. Und das finde ich, macht dann überhaupt gar keinen Sinn. Und was ja auch ganz schlimm ist, sind dann eben nachhaltige Tees, die so braun oder so sumpfgrün sind und die man dann überhaupt nie findet, wenn sie durch die Gegend geflogen sind. Also mit meinen Kaffeetees bin ich ganz happy.
Das ist schön, da würde sich der Lukas freuen. Liebe Peter, in Stunden ist schon wieder mehr als eine Stunde vorbei. Es ist immer eine absolute Pleasure und Privilege, mit dir zuzuhören. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben werden, dieses Gespräch zu führen, damit die Leute auch vielleicht die andere Seite sehen, was für Vorurteile Nicht-Golfer, nachhaltige Nicht-Golfer gegenüber unserem Spiel haben und denen zu erklären, in einfachen Worten, wie wir ein nachhaltiger Sport sind, im Gegensatz zu Tennis oder Fußball zum Beispiel. Ich habe mich jahrelang gewundert, warum die bei 28 Grad im Schatten, wenn die Sonne scheint, bei der Halbzeit den Fußballrasen bewässert haben. Du hast es mir gerade erklärt, weil da dieser Hybridrasen gekühlt werden muss.
Ja.
Also es ist Wahnsinn. Schöne Grüße von Hinrich Akenau soll ich ausrichten.
Dankeschön.
Ist ja auch ein mehrfacher Golfshow All-Star. Und ich freue mich, bedanke mich für heute, freue mich aufs nächste Mal. Schöne Grüße nach München, meine Liebe.
Vielen, vielen Dank. Ja, und super, dass du da immer diesem Thema so viel Platz einräumst. Das
immer
finde ich
gerne.
Echt klasse.
Immer gerne. Okay, Ladies and Gentlemen, das war's für heute. To the Linksland. Auf Wiedersehen.